Ja, nehmt eure Bibel zur Hand. Wir sind im dritten Buch Mose, mittendrin in Kapitel 17. Und vielleicht machst du mich noch einen Tick leiser oder so. Ja, genau, okay. Dritte Mose 17, wir waren letzte Woche beim großen Versöhnungstag. Was für ein wunderbarer Tag im Leben des Volkes Israels damals. In Vers 30 heißt es, denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Vers 30. War noch ein kleiner Rückblick auf letztes Mal. Soll ich es nochmal lesen? Ich lese es nochmal. So gut. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ist das nicht ein schöner Vers? Den kann man sich anstreichen, ne? Den kann man auswendig lernen. Und wisst ihr, das ist nicht nur eine Aussage über den Versöhnungstag, sondern das ist eine prophetische Aussage über den Tag, als die Sünde des Volkes Israel und die Sünde der ganzen Welt auf das Opfer gelegt wurde, auf das Sündopfer. Als das Blut vergossen wurde am Kreuz von Golgatha zur Sühnung für unsere Sünde. An diesem Tag wurde Sühnung erwirkt für uns. Hier steht für euch. Das ist das Evangelium. Gott ist für uns. Ja. Und er hat sich für uns gegeben. Sein Leib für uns, sein Blut für uns, um für uns Sühnung zu erwirken, hat Gott das getan. Um euch zu reinigen. Jesus sagt, ihr seid rein, um des Wortes willen, was ich zu euch gesprochen habe. Ihr seid gereinigt durch das Blut Christi. Von allen euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ist das nicht ein wunderbarer Tag? Und es ist vollbracht. Es ist bereits geschehen. Und das bist du jetzt, wenn du glaubst an den, der das für dich vollbracht hat. Wenn du sein Opfer annimmst. Ja, und dafür müssen wir uns selbst demütigen. Das gehört auch dazu. Wir müssen bekennen, ja, ich habe das nötig. Ich habe Reinigung nötig. Ich habe Vergebung nötig. Ich brauche das. Und es ist ein Tag völliger Ruhe. Keine Arbeit. Nichts, was du getan hast, sondern alles hat er getan. Sind das nicht wunderbare Wahrheiten im dritten Buch Mose, mittendrin in diesen ganzen Gesetzen? So viele, na, ich habe es heute wieder gelesen, na, wenn man die fünf Bücher Mose durchliest, dass es manchmal schwer ist und dass viele Leute, die anfangen, das zu versuchen, irgendwie im dritten Buch Mose irgendwann aufhören zu lesen und verpassen die wunderbaren, herrlichen Wahrheiten des Wortes Gottes. Lass uns nicht aufhören, das Wort Gottes zu lesen, auch da, wo es schwer ist für uns, wo wir unsere Mühe haben, wo es irgendwie scheinbar nicht zu uns spricht. Lass uns beten, dass der Heilige Geist uns Licht gibt, damit wir das Wort verstehen und ergreifen und begreifen können, damit es uns ergreift, damit es uns erfüllt und stärkt und kräftigt. Dazu ist es ausgegangen. Es ist nicht ausgegangen, damit es auf einen festen Weg fällt und vom Teufel wieder weggenommen wird. Und ja, manchmal ist es, Herr, bitte, mach du meinen harten Boden weich, dass das Samenkorn hineinfallen kann. Nehmt das Wort mit Sanftmut auf, sagt Jakobus. Es ist meine Herzenshärte, wo dieses Wort nicht hineinkommt. Ich bin störrisch, ich sage, Gott, dein Wort ist so schwierig. In Wirklichkeit bin ich so schwierig. Gut, Kapitel 17, ein wunderbares Kapitel. Und der Herr redete zu Mose, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und zu allen Söhnen Israel und sage zu ihnen, dies ist die Sache, die der Herr geboten hat. Jeder Mann aus dem Haus Israel, der einen Stier oder ein Schaf oder eine Ziege im Lager schlachtet oder der außerhalb des Lagers schlachtet, und es nicht an den Eingang des Zeltes der Begegnung gebracht hat, um es dem Herrn als Opfergabe darzubringen vor der Wohnung des Herrn, diesem Mann soll es als Blut zugerechnet werden. Blut hat er vergossen und dieser Mann soll aus der Mitte seines Volkes ausgerottet werden. Was sagt Gott da? Es geht ums Schlachten. Einen leckeren Braten möchte ich essen. Und ich schlachte dafür ein Tier. Schon das ist für unsere Ohren, für unsere Vorstellungskraft schon wieder viel zu viel. Wir essen gerne vielleicht, der eine oder andere von uns hier, es isst vielleicht gerne sein Steak, aber wenn das Tier, zu dem dieses Steak gehörte, vorher schlachten müsste, würde es nicht machen. Der eine oder andere. Der andere vielleicht schon, der andere nicht. Na, wir sind da unterschiedlich gestrickt, aber viele von uns, wir kennen das gar nicht mehr mit dem Schlachten. Manche kennen das von uns. Aber viele von uns, wir kennen das gar nicht. Ich kenne das nicht. Ihr habt das nie erlebt. Na? Ja, andere haben das schon erlebt. Ich habe es nicht erlebt. Ja, beim Schlachten fließt Blut. Beim Schlachten fließt Blut. Und ein Tier wird getötet. Das Leben wird ausgelöscht. Und Gott sagt hier, das ist mir nicht egal. So ein Tier, das hat Leben. So ein Tier, das ist wichtig. Und er sagt, das Schlachten, das ist ein wichtiger Vorgang. Bei dem Schlachten fließt Blut. Und das Blut, das hat eine besondere Bedeutung. Das werden wir noch sehen in diesem Kapitel. Und ich möchte nicht, dass ihr einfach so im Lager Tiere schlachtet zum Essen. Ich möchte nicht, dass ihr einfach so außerhalb des Lagers Tiere schlachtet und esst. Ich möchte, wenn ihr ein Tier schlachtet, dass ihr es als Opfer darbringt. Wenn du es nicht tust, dann bist du wie einer, der Blut vergossen hat. Was meint Mose damit? Beziehungsweise was meint Gott damit? Lass uns mal nachschlagen. Wir gehen mal zurück in 1. Mose 4. Das erste Mal, wo Blut vergossen wurde, vielleicht wurde vorher schon Blut vergossen, das wissen wir nicht so ganz genau. Es steht da nicht ausdrücklich da. Hier steht es auch nicht ausdrücklich, aber es ist ein bisschen deutlicher als beim ersten Mal. Beim ersten Mal, das wäre Kapitel 3, als da steht nämlich, dass Gott dem Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell machte und sie bekleidete. Das deutet darauf hin, es könnte sein, dass Gott dafür Tiere geschlachtet hat, getötet hat und ihnen das Fell abgezogen hat, um ihnen daraus etwas zum Anziehen zu machen. Und es kann sein, dass aus diesem Grund, aus diesem Zusammenhang heraus, sie waren nackt und schämten sich, sie haben sich selbst Feigenblätter notdürftig mit Feigenblättern bekleidet, weil sie sich geschämt haben, dass sie nackt sind. Und diese Scham in der Nacktheit, das hatte was mit ihrer Schuld zu tun. Damit, dass sie das Gebot Gottes übertreten hatten. Damit, dass sie Angst bekommen haben vor Gott, Angst bekommen haben voreinander. Dass sie sich geschämt haben ihrer Schande, ihrer Schuld. Und Gott sagt, hey, das, was du da versuchst, selbst notdürftig zu verdecken, nimm das mal weg. Ich bekleide dich. Und das deutet prophetisch auf das Kleid der Gerechtigkeit, mit der Gott uns kleidet, in unserer Scham, in unserer Schande. Ja, wir sind schuldig geworden. Wir haben gesündigt. Und wir schämen uns, wenn du an deine Sünde denkst. Lass es zu. Denk mal nochmal nach, wo du herkommst. Paulus hat das manchmal gemacht. Er hat gesagt, ich bin der größte Sünder unter allen. Ich habe die wunderbare Gemeinde Gottes. Ich habe sie verfolgt. Ich habe die Menschen niedergemacht, die meinen geliebten Herrn Jesus, der für mich gestorben ist, die ihn bekannt gemacht haben, die ihn gelobt und gepriesen haben, die ihm nachgefolgt sind, die nichts Böses getan haben. Ich habe sie mit Hass verfolgt und wollte sie auslöschen. Er hat an seine große Sünde gedacht. Und da ist sicherlich auch wieder Scham hochgekommen. Das Gefühl, was habe ich da nur getan? Aber dann sagt er triumphierend, aber mir ist vergeben worden. Ich habe Gnade erfahren. Die Schuld ist weg. Ich bin bekleidet worden mit dem wunderbaren Kleid der Gerechtigkeit Christi. Er hat mir sein Gewand gegeben. Dafür musste er sterben. So wie diese Tiere hier wahrscheinlich sterben mussten, damit sie mit Fell bekleidet werden konnten. Und vielleicht ist es etwas, was Abel irgendwie mitgenommen hat, wenn Adam und Eva davon erzählt haben. Dann hat Abel, der Sohn Adams und Evas, der Schafhirte geworden ist, das hat ihn vielleicht überhaupt inspiriert dazu, Schafhirte zu werden. Und es hat ihn vielleicht dazu inspiriert, dieses Opfer darzubringen, das beste Tier, um Gott zu nahen, um ihm zu ehren, um irgendwie in dieser Gottesferne, in der sie gelebt haben, doch wiederum Gott zu nahen. Und er wusste, irgendwie hat er gewusst, es muss wohl Blut vergossen werden, damit meine Sünde gesühnt werden kann. Ich weiß nicht, ob er all diese Gedanken hatte. Vielleicht hat er das nur so geahnt, keine Ahnung. Jedenfalls hat er es getan. Und Gott hat das gesehen und hat gesagt, ja, das ist gut, das ist richtig. Abel, das ist der richtige Weg. Du hast es begriffen. Oder zumindest hast du das Richtige getan hier, um mir zu nahen, braucht es ein Opfer. Blut muss vergossen werden. Aber dann wird anderes Blut vergossen, unschuldiges Blut vergossen. Kain ermordet seinen Bruder Abel und erschlägt ihn. Und das Blut, das erste Mal, dass das Wort Blut kommt, ist, wo das Blut, er sagt, das Blut deines Bruders schreit. Ich hör's. Du hast Blut vergossen, Kain. Wirst umherlaufen und wirst keinen sicheren Halt mehr haben in deinem Leben. Und dann geht es weiter in Kapitel nach der Flut, Kapitel 7 und 8, also in Kapitel 8 ist dann die Rede am Ende des Kapitels davon, dass Noah mit den Tieren aus der Arche herausgeht und er hat von einigen Tierarten nicht nur zwei, sondern sieben mitgenommen. Warum? Weil Gott genau das geplant hat, was jetzt geschieht. In Vers 20, und Noah baute dem Herrn einen Altar, das ist Kapitel 8, Vers 20. Noah baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Und dann sagt er in Kapitel 9, Vers 1, Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein, wie das grüne Kraut. Hiermit gebe ich es euch alles. Erst da war der Moment erreicht, wo Gott gesagt hat, ihr dürft die Tiere essen. Abel hat sein Opfertier nicht gegessen. Er hat es als Brandopfer dargebracht, als Ganzopfer. Das Ganz vor dem Herrn verbrannt. Aber als Noah aus der Arche kam, hat Gott gesagt, ihr dürft die Tiere essen, ihr dürft sie schlachten, ihr dürft sie töten und essen. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Was bedeutet das? Ihr sollt das Tier nicht bei lebendigem Leibe essen. Es muss getötet sein. Und was mit dem Blut geschehen soll, das wird hier nicht genauer gesagt. Aber es soll nicht sozusagen lebend gegessen werden. Mit seiner Seele heißt, kann man auch übersetzen, mit seinem Leben. Jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern, von jedem Tier werde ich es einfordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Hier macht Gott einen Unterschied. Ihr dürft den Menschen nicht töten. Aber die Tiere dürft ihr töten. Und doch sollt ihr Achtung und Respekt vor den Tieren haben. Es gibt Grenzen, in dem, wie ihr mit den Tieren umgeht. Ihr sollt sie nicht bei lebendigem Leibe essen. Ihr sollt nicht das Blut essen. Steht hier im Grunde auch drin. Und das wird dann aufgegriffen hier in 3. Mose. Und hier steht auch, wenn du einen Menschen tötest, wenn du sein Blut vergießt, dann werde ich von dir das einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn, sagt er, der Mensch ist nach dem Bilde Gottes gemacht. Er ist so wertvoll für mich. Und das auf den die Tötung eines Menschen, die Todesstrafe steht, zeigt an, wie wertvoll das Leben eines Menschen ist. Rühre es ja nicht an, sonst hast du dein eigenes Leben verwirkt. Das ist die Botschaft, die dahinter steht. Im dritten Buch Mose, Kapitel 17, jetzt wieder zurück, sagt Gott, wenn du ein Tier schlachtest und es nicht als Opfergabe dem Herrn schlachtest, dann gilt es, als ob du Blut vergossen hast. Und dieser Mann soll aus der Mitte seines Volkes ausgerottet werden. Das heißt, im Grunde fast schon, ja, es soll so gelten, als ob du einen Menschen getötet hast. Denn die Tötung eines Tieres soll eine Opfergabe für den Herrn sein, wie bei Abel. Es soll verbunden sein. Wisst ihr, wir sollen mit dem Tod nicht leichtfertig umgehen, noch nicht mal mit dem Tod von Tieren. Der Tod ist die Folge des Sündenfalls. Durch den Tod, durch die Sünde des Menschen ist der Tod in diese Welt hineingekommen. Paulus sagt es in Römer 8, lass uns mal da aufschlagen, Römer 8. Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Er spricht von der Schöpfung, von der Welt, die uns umgibt. Das, was Gott geschaffen hat, sehnt sich danach, sagt er, wartet darauf, dass die Söhne Gottes, die Kinder Gottes offenbar werden. Das heißt, Johannes sagt in 1. Johannes 3, wir sind schon Kinder Gottes, es ist aber noch nicht offenbar. Es ist noch verborgen. So wie Jesus, der Sohn Gottes ist, aber als er als Mensch auf dieser Erde gewandelt ist, als Jesus von Nazareth, der Zimmermann, da war das nicht offenbar. Offenbar wurde es, als er von den Toten auferstanden war. In Herrlichkeit, sein herrlicher Leib. Offenbar wurde das, als er Johannes erschienen ist. In Offenbarung 1. Es wird offenbar werden dann der ganzen Welt, wenn er wiederkommt, dass er der Sohn Gottes ist, vor dem sich jedes Knie beugen wird dann. Also er sagt, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden, dass du und ich, dass wir verwandelt werden. Paulus sagt, du wirst verwandelt werden, ihr werdet verwandelt werden, wir werden verwandelt werden, in einem Augenblick. Da schreiben wir all das ab, was noch irdisch ist, was noch vergänglich ist. Und werden umgestaltet in einen herrlichen Leib, der unvergänglich ist, rein, heilig, ohne Sünde. Kannst du dir das vorstellen? Nee, ich auch nicht. Aber es wird so sein. Gott hat es verheißen. Er hat es in Jesus uns gezeigt. Er hat gesagt, wenn du zu Jesus gehörst, dann wird es genauso geschehen mit dir. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du auch auferstehen, wie Christus auferstanden ist von den Toten. Also die ganze Schöpfung wartet darauf, sehnsüchtig. Warum wartet sie da drauf? Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung wird umgestaltet werden, sodass sie frei ist von der Vergänglichkeit. Auch das kann ich mir nicht vorstellen. Und Paulus erklärt es uns auch nicht weiter, wie das aussehen soll. Es gibt manche prophetischen Schriften, wo wir vielleicht so ein paar Anhaltspunkte bekommen dafür. Aber was es für mich sagt, ist, Gott kümmert sich zuallererst, vor allen Dingen um uns Menschen. Wir sind seine Kinder. Wir sind sein Ebenbild. Wir sind die, die Verantwortung hatten und haben in dieser Welt. Aber wir haben diese Verantwortung nicht erfüllt. Darum hat er seinen Sohn gesandt, sein Ebenbild, perfekt, vollkommen, der uns erlöst und uns befähigt dazu, zur Umkehr, zur Erneuerung, das zu sein, das zu werden, wozu Gott uns eigentlich geschaffen und wozu er uns bestimmt hat. Mit ihm über diese Erde zu regieren, als Gerechte, als gute, dienende Herrscher. Im vollen Gottvertrauen untergeordnet unter unserem großen Herrn. Das hat Gott vor mit uns. Das ist sein Plan. Ich weiß, das klingt manchmal so irgendwo anders. Ich habe doch meine eigenen Probleme. Ich habe doch meine eigenen Dinge, die ich hier so irgendwie regeln muss. Wie ich komm hier doch nicht klar. Hey, Gott sagt dir heute, pass mal auf, darum kümmere ich mich. Trachte nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und ich kümmere mich um das Klein-Klein deines Lebens. Ich krieg das schon hin. Lass dich davon begeistern, von dem, was Gottes großer Plan, nicht nur für dich, für die ganze Welt ist. Und eben auch für die andere Schöpfung, die Tiere, die Pflanzen, das ist ihm nicht egal. Er hat das nicht geschaffen, weil es irgendwie tote Verfügungsmasse ist. Nein, da ist kostbares Leben drin. Und das ist für Gott kostbar. Aber der Tod ist hineingekommen. Warum? Durch uns Menschen, weil wir die Verantwortung tragen und diese Verantwortung nicht gerecht geworden sind, hat Gott uns den Tod, dem Tod übergeben. Und nicht nur uns, sondern die ganze Schöpfung ist mit uns gefallen in die Vergänglichkeit. Aber Gott sagt, das Leben ist etwas Heiliges. Und es ist ehrfurchtgebietend. Das Leben ist ehrfurchtgebietend. Das vier Leben, das Leben ist in dieser Welt. Das ist ehrfurchtgebietend. Die Forscher sind, die suchen danach. Wo kommt das Leben her? Was ist die Ursache dafür, dass etwas lebt? Das ist so unheimlich geheimnisvoll. Und es ist so wunderbar. Auf dieser Erde lebt es. So viel Leben in der Bude. Mein Gott ist der Gott des Lebens. Er hat das Leben geschaffen. Und das, was hier gesagt wird, ist, hey, das Leben ist etwas Heiliges. Und wenn du das Leben auslöscht, dann sollte es ein heiliger Akt sein, der verbunden ist mit dem, worum es beim Tod eigentlich geht, der Tod. Weißt du, Gott sagt, bedenke, dass du sterben wirst, auf dass du klug wirst. Und so ist auch die Schlachtung eines Tieres eigentlich ein wunderbarer Anlass, über den Tod nachzudenken. Und nicht einfach zu sagen, ja, das ist ein Tier, das schlachte ich jetzt, zack, tot, ich esse das, lecker. Sondern, was Gott sagt hier, da musst du ehrfürchtig mit umgehen. Und du sollst in meine Gegenwart kommen. Du sollst es in meiner Gegenwart töten. Weil es dich daran erinnert, dass es deine Sünde ist, die den Tod in die Welt gebracht hat. Du tötest dieses Tier und dieses Tier stirbt für dich. Sein Blut wird vergossen zur Sühnung deiner Sünde. Und dann darfst du dich auch noch von seinem Fleisch nähren und Kraft daraus ziehen. Tu das in meiner Gegenwart, vor mir, in Ehrfurcht und bring das Blut und das Fett als Opfergabe dar, zur Sühnung deiner Sünde. Das ist der Zusammenhang. Was haben wir daraus gemacht? Fleischfabriken. Tiere sind Verfügungsmasse. Das ist nicht der Wille Gottes. Lass uns hier noch mal ein bisschen drin lesen. Also, er sagt, nicht schlachten im Lager, außerhalb des Lagers, einfach so, sondern komm zum Haus Gottes. Es hat natürlich auch noch einen anderen Hintergrund. Tatsächlich ist es so, dass in allen Kulturen Schlachtopfer dargebracht wurden, den Göttern auch. Und dass eigentlich dieses Verhältnis immer auch, also für das Volk ganz, die kennen eigentlich diese säkulare Denke, die wir haben, dieses entgöttlichte, dieses materialistische Denken. Es gibt nichts Höheres, es gibt nichts außer das, was du siehst, was du anfassen kannst. Das kennen eigentlich die meisten Menschen gar nicht. Auch heutzutage kennen die meisten Menschen das eigentlich nicht. Das ist so eine typische, das ist so eine spezielle Entwicklung bei uns hier. Und deswegen, wenn sie ein Tier geschlachtet, dann haben sie normalerweise es tatsächlich auch geopfert. Aber wenn sie es nicht im Heiligtum geopfert haben, dann haben sie es wem oder irgendwas anderem geopfert. Und das wollte Gott nicht. Das steckt hier sicherlich auch dahinter. Aber ich finde es interessant, wie es formuliert ist. Das hier ist eigentlich unabhängig vom Opfer, dass er sagt, jegliches Schlachten soll im Heiligtum stattfinden. Und ich glaube, das ist der Grund, weil Gott möchte, dass wir inne werden, dass dieser Tod, dass das, was mit uns zu tun und mit unserer Beziehung zu Gott zu tun hat. Dies wird angeordnet, damit die Söhne, Moment, wo bin ich denn? Vers 5. Dies wird angeordnet, damit die Söhne Israel ihre Schlachtopfer hineinbringen, die sie jetzt auf freiem Feld schlachten, und zwar sie hineinbringen für den Herrn an den Eingang des Zeltes der Begegnung zum Priester und sie als Heilsopfer dem Herrn schlachten. Als Versöhnungsopfer, Friedensopfer steht da auch. Darüber haben wir schon geredet, was das bedeutet. Und der Priester soll das Blut an den Altar des Herrn vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung sprengen und das Fett in Rauch aufgehen lassen als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. Und sie sollen nicht mehr ihre Schlachtopfer den Bocksdämonen schlachten, denen sie nachhuren. Das soll ihnen eine ewige Ordnung sein für ihre Generationen. Und du sollst zu ihnen sagen, jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, der ein Brandopfer oder Schlachtopfer opfert und es nicht an den Eingang des Zeltes der Begegnung bringt, um es dem Herrn zu opfern, dieser Mann soll aus seinen Völkern ausgerottet werden. Das ist Götzendienst. Und jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, der irgendwelches, übrigens, auch es dem Herrn vielleicht zu opfern irgendwo anders, ist auch nicht wohlgefällig vor dem Herrn. Warum? Weil er ja die Wohnung in der Mitte gemacht hat und die Priester eingesetzt hat für diesen Dienst. Und wenn du sagst, ja, ich will Gott auch mal was opfern, aber ich habe keine Lust, den langen, weiten Weg bis zum, vielleicht hast du irgendwo außerhalb gewohnt, so ein bisschen weiter am Rand des Lagers und der Weg, ne, das war ja ein riesiges Volk, ne, das Lager war riesig groß. Vielleicht hast du gedacht, oh nee, den langen, weiten Weg, den will ich mir jetzt mal sparen, ich will jetzt mal schnell mein leckeres Fleischstückchen haben hier so, ne, wir wollen mal was essen hier. Und wir wollen ja, wir werden Gott auch dafür preisen und ihn ehren und danken und ihn loben dafür. Nee, sagt Gott, mach dir den Weg. Ich wohne im Heiligtum. Und da sollst du hinkommen, in meine Gegenwart sollst du kommen. Und jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, der irgendwelches Blut ist, gegen die Seele, die das Blut ist, werde ich mein Angesicht richten und sie aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Auch hier ganz harte Bandagen. Du sollst das Blut nicht essen. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Was für ein Vers. Die Seele des Fleisches ist im Blut. Das ist schwer zu verstehen. Was meint Gott hiermit? Also erstmal, wie gesagt, es ist nochmal wichtig zu verstehen, dass das Wort Nefesh nicht unbedingt Seele in dem Sinne meint, wie wir das oft verstehen, als die Psyche des Menschen. Das griechische Wort Psyche. Sondern dieses Wort Nefesh, das hat was mit dem Leben, dem pulsierenden Leben, dem Atem, und das hat aber auch was mit der Person zu tun. Diese Gesamtheit des Menschen, der menschlichen Person, aber auch des Tieres. Ja, auch das Tier Ist eine Persönlichkeit, wenn du so willst. Und gerade wenn du ein Haustier hast, ne, dann weißt du das. So ein Tierchen, das ist auch so ein Seelchen, ne? Und ja, diese Tiere, die sie geschlachtet haben, das waren oft ihre eigenen Tiere, die sie aufgezogen haben, die sie gezüchtet haben. Es waren nicht irgendwelche Tiere, die sie irgendwo auf dem Markt gekauft haben, sondern es waren ihre eigenen Tiere. Aber hier steht, die Seele des Fleisches ist im Blut, das Leben des Fleisches ist im Blut. Also das Fleisch, ohne dass das Blut läuft, zirkuliert, der Blutkreislauf, ist tot. Es spricht hier an, wie zentral und wichtig das Blut und das lebendige, das fließende Blut im Körper, wie wichtig das ist. Das ist das Leben, das pulsiert in deinen Adern. Und zwar, das Blut nimmt dir alles Mögliche auf. Es nimmt den Sauerstoff auf. Ne? Es geht hier durch den Blutkreislauf, geht es durch die Lunge und nimmt den so wichtigen Sauerstoff aus. Und transportiert ihn an alle möglichen Stellen des Körpers. Aber auch die Nährstoffe im Darm, ne? Auch da, das Blut nimmt die Nährstoffe auf und transportiert die Nährstoffe überall hin in den Körper. Und ohne diese Nährstoffe, ohne den Sauerstoff, ja, da können die Zellen nicht existieren. Die gehen zugrunde. Die brauchen diesen Nachschub, den ständigen Nachschub. Das Leben ist etwas, was angewiesen ist auf Zufuhr, Nahrungszufuhr, Sauerstoffzufuhr. Wenn du das nicht hast, gibt's nichts. Und ja, du nimmst das auf durch Mund und ne, den ganzen Magen-Darm-Trakt. Du nimmst das auf durch deine Lunge. Aber wie wird es wirksam für den Körper? Durch das Blut. Das Blut bringt es überall hin, wo es hingehört. Das Blut nimmt es auf und trägt es weiter. Das Blut ist der Mittler sozusagen der guten Nährstoffe, dass sie an die Stelle des Körpers kommen, wo sie hingehören. Das Leben ist im Blut. Im Blutkreislauf, das ist das Blut. Und deswegen wird das Blut hier zum Symbol gemacht für das Leben selbst. Im Blut ist das Leben. Deswegen, wenn du das Blut hast von so einem getöteten Tier, dann ist das etwas, was du nicht trinken darfst. Das soll dir Ehrfurcht gebieten. Das ist das Leben. Das ist jetzt herausgeflossen. Das Leben ist jetzt vorbei. Und ich werde mir nicht einfach das Leben sozusagen aneignen, dieses Tieres, sondern Gott sagt, das ist nicht für dich. Sondern wofür ist das Blut? Hier steht es, denn das Blut ist es, das Sühnung tut. Das Blut ist es, das Sühnung tut. Das hat Gott gesagt. Dieses Leben dieses unschuldigen Tieres, das Symbol für das Leben dieses Tieres ist das Blut. Und das Blut nimmst du und es tust es an den Altar als Zeichen der Sühnung der Sünden, deiner Sünde. Denn durch deine Sünde ist der Tod in diese Welt gekommen und durch deine Sünde ist das Leben ausgelöscht, ist das Blut vergossen. Erinnere dich daran, dass du demütig wirst, inne wirst, dass du Vergebung und Gnade brauchst und dass du Gnade empfängst auch von Gott. Durch das Blut, was vergossen wurde. Und das ist ja ein prophetisches Bild. Es ist eine prophetische Handlung, die hin zeigt auf etwas noch viel Größeres, auf etwas noch viel Kostbareres. Ein noch viel kostbareres Blut. Ein noch viel kostbareres Leben, was ausgelöscht wurde. Um Sühnung für unsere Sünde zu schaffen. Ich lese jetzt erstmal hier nochmal weiter zu Ende. Und jedermann von den Söhnen Israel und von den Fremden, die in eurer Mitte als Fremde wohnen, der ein Wild oder ein Vogel erjagt, die gegessen werden dürfen, soll ihr Blut ausfließen lassen und es mit Erde bedecken. Das sind jetzt nicht eben die Zuchttiere, die Haustiere, die Opfertiere, sondern das ist tatsächlich jetzt Jagdtiere, die man essen darf. Und Gott sagt, ja, die musst du auch jetzt nicht zum Tempel bringen und opfern, aber als Zeichen dafür, dass sozusagen dieses Blut, dass du das nicht antastest, lass es ausfließen auf die Erde, bedeck es mit Erde als Zeichen dafür, dass du dir dieses Blut nicht angeeignet hast, sondern dass du es dem Herrn überlassen hast. Ich fand es ganz furchtbar interessant. Ich habe so eine Doku gesehen, da ging es irgendwie um die gefährlichsten Schulwege der Welt. Kinder, die irgendwie ganz heftige Schulwege zurücklegen, um zur Schule zu kommen. Und das war eine Folge, war es irgendwo in Afrika, in Westafrika. Und die Kinder hatten echt einen krassen Schulweg, wo irgendwelche Giraffen oder Elefanten da längs laufen und so. Und dann war da eine Stelle, da ist ein Kind zum Schlachtplatz gegangen. Und die hatten tatsächlich so einen Schlachtplatz, wo Tiere geschlachtet wurden. Aber nicht so häufig, ne? Weil Tiere sind kostbar und die kannst du nicht einfach mal so schlachten, ne? Aber wenn dann geschlachtet wurde dort und das Kind kam dann dahin, dann war das Erste und das Wichtigste, dass das Blut getrunken wurde. Und Blut ist sehr nahrhaft. Sehr eiweißhaltig, viel eiweißhaltiger als das Fleisch. Blut ist was Gutes. Es ist nicht so, dass Gott hier verbietet, Blut zu essen oder zu trinken, weil es was Schlechtes ist. Und das, was ich interessant fand, dieser Schlachtplatz, die Schlachtung war tatsächlich immer auch religiös aufgeladen. Es war ein Opfer, was gebracht wurde. Und das Blut zu trinken hatte auch eine Bedeutung. Es war nicht einfach nur, weil es gesund und gut war, sondern man eignet sich damit die Kraft des Tieres an. Das haben die alten Germanen übrigens auch so gesehen und gemacht. Also unsere Vorfahren. Und Gott sagt aber, das ist nicht die Art und Weise, wie du das tun sollst. Du sollst das. Die Kraft des Blutes liegt darin, dass es Sühnung für dich erwirkt, für den Herrn. Das Leben des Tieres, was ausgeflossen ist. Denn was die Seele alles Fleisches betrifft, sein Blut, das ist seine Seele oder das ist sein Leben. Und ich habe zu den Söhnen Israel gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele alles Fleisches ist in seinem Blut. Jeder, der es isst, soll ausgerottet werden. Und dann kommen jetzt hier noch zwei Verse zum Thema Aas. Das hatten wir schon. Das wird hier nochmal dazugefügt. Ich möchte nochmal auf diese Sache eingehen mit dem Fleischessen. Wisst ihr, im Neuen Testament wird uns gesagt, wir können alles essen. Es gibt keine unreinen Tiere mehr. Es gibt keine Speisevorschriften. Ne? Das Blut, ja, das Blut kannst du auch essen. Weil es prophetisch erfüllt ist in Christus, der sein Blut vergossen hat für uns zu unserer Sühnung. Aber was sagt Gott in 1. Timotheus 4? Nur als Erinnerung, hatten wir neulich schon mal. Ist nur eine kurze Erinnerung. Oh je, die Zeit, sie rennt davon. Oh je, Jesus, hilf. Okay, aber das lesen wir einmal kurz. 1. Timotheus 4, Vers 3. Sie verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. So sollten wir auch mit unserer Speise umgehen heute in unserer Zeit. Das, was Gott uns lehrt, ist, hab Achtung, hab Respekt vor dem Leben der Tiere. Ja, und das ist, ja, es ist gerade unter jungen Leuten, es ist sehr modern, es ist sehr, gerade sehr aktuell, das wird sehr hochgehalten, Mensch, Tierschutz und so weiter. Ne? Und ja, da ist nichts Falsches dran. Die Tiere sind von Gott geschaffen und wir sollen sie mit Achtung und Respekt behandeln. Und wir, vielleicht sollten wir uns daran erinnern, jedes Mal, wenn wir Fleisch essen, ja, da musste ein Tier sterben. Und das bringt manche jungen Leute dazu, ich esse gar kein Fleisch mehr. Ich möchte nicht für den Tod verantwortlich. Aber wisst ihr, das stimmt nicht. Dadurch wirst du nicht frei. Denn schuld sind wir alle, auch die Vegetarier sind schuldig vor Gott und sind verantwortlich für den Tod der Tiere in dieser Welt. Richtig, genau. Aber wenn ich ein Tier, wenn ich tatsächlich Tierfleisch esse, dann sollte mir das in Erinnerung kommen. Dafür hat ein Tier sein Leben gelassen. O Jesus, ich möchte dir danken, dass du dein Leben für mich vergossen hast, dein Blut für mich vergossen hast, sodass ich frei von Sünde sein darf. Wisst ihr, dankbar, wir sollen unser Essen dankbar genießen. Und das heißt, in Dankbarkeit, nicht nur in Dankbarkeit, ja Gott, du hast es geschaffen, danke, dass du es geschaffen hast, dass ich es jetzt essen kann, sondern gerade wenn es um ein totes Tier geht, kann ich mich gut daran erinnern. Ja, früher mussten die Leute, sind die Leute, wenn sie Fleisch essen wollten, sind sie zum Opfer gegangen und haben sich daran erinnert, dass sie Sühnung für ihre Sünde brauchen durch das Blut. Danke, Herr, dass dein Blut für mich geflossen ist, dass ich frei bin und das jetzt auch genießen kann. Schließen möchte ich mit Johannes 6. Und das muss ich unbedingt noch lesen, kurz mit euch, bevor wir ins Abendmahl gehen. Jesus spricht über das Brot des Lebens, dass er das Brot des Lebens ist. Das war schon krass für sie. Und dann sagt er, geht er weiter, dein, mein Brot, das ist mein Fleisch. Weil Jesus geht über von dem Brot zu dem Opfer. Gedanklich. Macht den Juden deutlich, ich bin das Brot des Lebens. Das ist ein Brot, wo du satt wirst für die Ewigkeit. Aber das ist mein Fleisch. Mein Fleisch für das Leben der Welt. Und dann Vers 52. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Für einen Juden, na, wir haben das gelesen. Das kann man sich nicht mit anhören. Für uns ist das ja auch schon schlimm genug, wenn du dir die Vorstellung mal machst. Schon Tierblut zu trinken wäre schon komisch. Manche stehen ja auf Blutwurst vielleicht, aber Menschenblut? Nein, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Und was sagt er? Ihr habt kein Leben in euch selbst. Das Leben ist im Blut. Ihr braucht Blut. Sonst könnt ihr nicht leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Das ist dieses Essen, Aufnehmen des Fleisches und dann wird es ein Teil von mir. Die Nährstoffe, ich nehme das alles auf und es wird ein Teil von mir. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so auch wer mich isst oder wörtlich zerkaut, der wird auch leben um meinetwillen. Wisst ihr, dass Jesus geht sozusagen einen Schritt weiter. Er sagt, das Blut zu essen, zu trinken, war verboten im alten Bund. das Blut der Tiere. Aber jetzt müsst ihr mein Blut trinken, sonst habt ihr nicht das Leben. Und mein Blut zu trinken heißt, meine Kraft, mein Leben, das Leben, was in mir ist, was am Kreuz von Golgatha vergossen wurde, dieses Leben müsst ihr so in euch aufnehmen, so verinnerlichen, so eins damit werden, wie ihr trinkt und esst. Warum hat er dann gesagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut? Damit wir uns daran erinnern, im Glauben Jesus so zu verinnerlichen. Uns so klar zu machen, dass unser Leben von ihm abhängt. Dass sein Blut geflossen ist zur Versöhnung, zur Sühnung unserer Sünde. Und ja, ich darf es aufnehmen, ich darf es in mich aufnehmen, ich darf es trinken und seine Kraft wird meine Kraft. Ja, Jesus, das sind Geheimnisse und Dimensionen in deinem Wort, die uns echt schwer zu erfassen sind, aber sie sind groß, sie sind herrlich, sie sind wunderbar. Herr, wir wollen das Lieben lernen. Dieses Blut, was für uns vergossen wurde. Ja, dein Wort sagt, dass uns dein Blut reinigt von aller Sünde. Jetzt noch, heute, wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir ins Licht kommen, wenn wir uns demütigen vor dir und vor dich kommen und sagen, ja, Herr, ich brauche das, ich brauche Reinigung, ich brauche Vergebung. Und ich glaube, dass du es vollbracht hast am Kreuz von Golgatha für mich, für uns alle. Herr, dann sagst du hier, das ist mein Blut. Nehmt, trinkt. Das ist mein Blut. Vergossen zur Vergebung der Sünden. Das Blut des Bundes. Herr, wir preisen dich und danken dir für das Blut, was du vergossen hast für uns. Amen.